Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus. Wow, was war das für ein Spiel? Was für ein spektakuläres, verdientes, aber trotzdem am Ende auch etwas glückliches 4:3 der Bayern über Real Madrid, das sie ins Halbfinale der Champions League bringt. Wobei ich zugeben muss, nach 40 Sekunden hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Da habe ich mich gedacht, der steht doch nicht Manuel Neuer im Tor der Bayern. Das sieht doch eher aus wie Pit Gottschalk, hallo.
weil er so alt aussah in der Situation.
Nein,
weil
du noch früher auch Torwart warst und weil Genie und Wahnsinn ja immer auch bei dir sehr.
Ich habe nie ein falsches Spiel gemacht bei der Spieleröffnung. Also Abspiele konnte ich tatsächlich, ja. Wahrscheinlich bin ich nur mit dem Ball nicht so weit gekommen und natürlich nicht auf dem Niveau. Aber darum geht's gar nicht. Ich habe mich mehr gefreut. Schadenfreude pur, wie sich die Spieler von Real Madrid nach Schlusspfiff aufgeregt haben gegen den Schiedsrichter. Zum einen, weil ich bestimmt 1000 Situationen im Kopf habe, wo die Spieler von Real Madrid bevorteilt worden sind. Ja, wenn ich nur an Vinicius Junior mit seinen ganzen Schwalben denke, wie der versucht hat, immer Vorteile sich herauszuschaffen. Jetzt ist es mal umgekehrt, dann wissen sie halt, was man dann spürt, wenn so etwas passiert. Und ich habe nicht vergessen, was sie mit unserem Alonso gemacht haben, dass sie ihn innerhalb der Saison ganz am Anfang rausgeworfen haben. So, jetzt ist die Meisterschaft futsch so gut wie und das Aus in der Champions League. So passiert's halt, wenn man von seinem Kurs abkommt. Also Real Madrid, bisschen Schadenfreude, dass sie raus sind. Umso mehr Freude, dass Bayern München weitergekommen ist. Das hat diese Mannschaft einfach verdient. Wer zweimal Real Madrid schlägt, steht verdient im Halbfinale. Paris Saint-Germain ist dann nochmal eine andere Kleiderordnung, glaube ich, in der Form von PSG. Aber dafür haben wir ja einen Experten, mit dem darüber zu reden, wie die Chancen da stehen.
Ganz genau, den lassen wir jetzt nämlich mal einordnen, was dieser Halbfinaleinzug bedeutet für das Spiel gegen PSG, für die Chancen aufs Triple. Vielleicht auch geht es um die Vertragsverlängerung von Manuel Neuer. Darüber kann er uns sicherlich was sagen. Heiko Niederer von der Bild, der Bayern-Experte. Moin.
Moin, schöne Grüße.
Heiko, war das für dich jetzt ein Statement-Sieg gegen Real oder war das vielleicht auch, man könnte es anders formulieren, ein Warnsignal mit Happy End?
Nee, also insgesamt über die beiden Spiele gesehen war das definitiv ein Statement-Sieg. Also Real, dann, man kann da immer hinten mal was kassieren, das hat man gesehen, das hat man auch im Hinspiel gesehen. Manchmal braucht man eben auch einen Manuel Neuer in Galaform, aber das über zwei Spiele eben beide zu gewinnen, ist auf jeden Fall ein Statement. Und ich glaube, ganz Europa weiß jetzt, mit den Bayern zu rechnen dieses Jahr.
Ja, also 4 Tore zu schießen gegen Real Madrid. Sind die Bayern so gut oder war Real Madrid in der Verteidigung so schlecht, dass sowas passieren konnte?
Ich würde tatsächlich eher sagen, Bayern war so gut, weil gerade vorne die Tore, das sieht man ja auch in allen anderen Spielen, dass sie einfach überragend sind. Also wir haben jetzt diesen Torrekord geknackt. Hinten haben sie immer noch manchmal diese Anfälligkeiten, die man bei der Art von Spiel vielleicht auch nicht ganz wegbekommt. Da ist man manchmal eben anfällig gegen eine konterstarke Mannschaft und das wird sicherlich gegen Paris, die aus meiner Sicht dann nochmal qualitativ ein Stück besser aufgestellt sind vorne mit Dembélé und Co., wird das sicherlich auch nochmal ein Thema werden. Aber offensiv sind sie einfach überragend. Also was Olise Diaz, Kane da diese Saison aufs Brett zaubern, das ist schon wirklich allererste Sahne, muss man sagen.
Eine Woche lang haben wir Manuel Neuer gefeiert für seine Paraden beim Sieg bei Real Madrid und dann direkt 2 Patzer bei den ersten beiden Gegentoren. Oh, was ist mit dem los? War das Manuel Neuer oder war es ein anderer da im Tor?
Ja, man muss ja natürlich sagen, dass, wenn man sein Spiel kennt, man weiß ja, dass er solche Dinge auch immer mal drin hat. Gerade so beim ersten Tor, dieses risikoreiche Spiel, das ist natürlich Manuel Neuer, der ist ihm halt ein bisschen weggerutscht. Was mich ein bisschen verwundert hat, ist dieses zweite Tor, weil die Dinger fängt er normalerweise, wie man so schön sagt, mit der Mütze. Also da hat er sich wirklich...
Der Freistoß von Güler, ne? Der Freistoß von
genau,
Güler.
Genau, der Freistoß, also da, das war glaube ich nicht der klassische Manuel Neuer. Beim ersten sage ich, okay, ist einfach blöd gelaufen, der hat risikoreich gespielt, das kann passieren. Insgesamt, ja, er hat natürlich manchmal solche Fehler drin, hat in dieser Saison auch schon ein paar Dinger gehabt. Und das ist natürlich dann vielleicht dann auch doch ein bisschen dem Alter geschuldet, dass es ein bisschen häufiger wurde, aber... wir haben im Hinspiel gesehen, auf jeden Fall, zu was er fähig ist. Also, ja, hat zwei Seiten momentan so ein bisschen.
Als Bayern-Reporter bist du ja nah dran an Manuel Neuer. Dazu 2 Fragen. Zum einen, hat er insgeheim doch gehofft, mit zur WM zu fahren und hat uns was vorgespielt, dass er ja eigentlich schon seinen Abschied von der Nationalmannschaft verkündet hat? Erste Frage. Zweite Frage. Ist mit den 2 Patzern gegen Real Madrid im Heimspiel damit das Thema WM-Teilnahme endgültig erledigt, auch von uns Medien?
Ja, wir hatten ja jetzt gerade die Geschichte, dass es tatsächlich da ein bisschen Bewegung gibt. ich glaube, Julian Nagelsmann hat gerade beim Hinspiel da auch sehr genau hingeguckt und hat sich dann auch nochmal gedacht, boah, wenn ich so einen Manuel Neuer bei der WM habe in wichtigen Spielen in der Form, dann ist das vielleicht doch nochmal ein Bonus, den er hat gegenüber den anderen Torhütern. Und ich will da jetzt keinen schlecht machen, gerade Oliver Baumann wirklich spielt eine sehr, sehr starke Saison, lässt sich nicht zu Schulden kommen. Aber Manuel Neuer in 1A-Gala-Form ist halt doch nochmal ein Upgrade dazu. Und von daher, glaube ich, macht sich Julian Nagelsmann die Gedanken, ob das vielleicht doch nochmal was wird. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn Julian Nagelsmann am Ende sagt, wie wär's, dann würde Manuel Neuer nicht Nein sagen. Aber natürlich guckt auch Julian Nagelsmann dann auch wieder auf das Rückspiel und sagt sich dann vielleicht auch, wie konstant ist er denn jetzt noch? Und es ist natürlich, geht natürlich in beide Richtungen. Ne? Er kann einen Galatag haben, aber er kann natürlich auch einen Fehler drin haben in einem Achtelfinale oder Viertelfinale gegen große Gegner. Und das kann es dann sein. Wir alle haben ja auch noch die WM in Katar im Hinterkopf, das Japan-Spiel, da hat er eben auch nicht so gut ausgesehen. Also ja, also ich glaube, wenn er wirklich jetzt sich stabilisiert, Bayern vielleicht das Triple holt, er noch mal ein paar wirklich großartige Leistungen zeigt, dann kann das was werden. Aber ganz sicher ist es natürlich nicht.
Also du glaubst nicht, dass Julian Nagelsmann gestern aufgeatmet hat, so ein bisschen wie wenn Undav mal keinen Treffer in einem Spiel macht und sagt, die Diskussion ist weg.
Glaube ich nicht, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Aber ich meine, immerhin, er kann es auf jeden Fall in beide Richtungen begründen. Also er kann, wenn er es am Ende nicht macht, kann er auch sagen, okay, auch Manuel Neuer war nicht unfehlbar. Wenn er es macht, kann er sagen, kann er auf solche Spiele wie das Hinspiel verweisen und sagt, Leute, so ein Torwart haben wir halt sonst nicht. Ne?
Wie tickt Manuel Neuer? Nimmt er Rücksicht darauf, dass Vaterfreunden eigentlich eine andere Sommerplanung provozieren?
Ja, das ist die Frage, wie weit die Vaterfreunde dann vorangeschritten sind. Ich meine, rein theoretisch, wenn es nicht ganz weit fortgeschritten ist, könnte die gute Ehefrau ja vielleicht auch mitkommen nach Amerika, dann kann man sich sehen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das jetzt die entscheidende Rolle spielt. Ich glaube, wenn er diesen Traum hat, nochmal ein Event zu spielen und die Möglichkeit dann auch bekommt, dann würde er es, glaube ich, machen. Ich glaube nicht, dass das jetzt mit der Schwangerschaft da eine ganz große Rolle spielt, ehrlich gesagt.
Und hier kommt kurz Werbung.
Der VfB Stuttgart bleibt auf Kurs Champions League und kletterte mit dem 4:0 gegen den Hamburger SV auf Tabellenplatz 3. Am Sonntag kommt es jetzt zu einer echten Reifeprüfung. Bayern München gegen VfB Stuttgart in der Allianz Arena. Das Topspiel der Bundesliga am 19. April. Jetzt entscheidet jeder Punkt über die Saison. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die beste Gelegenheit. Aktuell sagt die Quote mit 1,4 einen Heimsieg für die Bayern voraus. Jeder Stuttgarter Erfolg bringt eine bessere Quote. 5,25 für einen Unentschieden und sogar 6,5 für einen Auswärtssieg. Ich selbst wage eine kühne Prognose und tippe 2:2. Für alle, die bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet bei buwei.de.
Was glaubst du denn mit Blick auf die neue Saison? Manuel Neuer hat sich ja noch offen gehalten, ob er dann eben noch ein Jahr dranhängt bei den Bayern oder ob er komplett aufhört. Er sagt aber auch, so lange werde ich jetzt nicht mehr warten. Es gibt da verschiedene Modelle, die vielleicht auch in Frage kommen. Was wäre denn das passende Modell aus deiner Sicht und was glaubst du, wird Neuer mit Blick auf die neue Saison dann entscheiden?
Ja, das Modell ist, glaube ich, relativ klar. Und das wäre halt ein weiteres Sharing-Modell sozusagen mit Jonas Urbich. Und das würde dann ein bisschen ausgeweitet werden. Also ich glaube, Jonas Urbich hat ja jetzt diese Saison schon, sag ich mal, jedes vierte, fünfte, sechste Spiel gemacht. Das wird dann ein bisschen mehr werden, vielleicht sogar halb-halb, damit Manuel Neuer dann auch weiter gut regenerieren kann und auch mal seine Phasen bekommt, wo er mal die Füße hochlegt und wo er vielleicht mal nicht zum Auswärtsspiel fährt. Und ich glaube tatsächlich, dass das so kommen wird. Also es ist so mein Gefühl aus den letzten Wochen und Monaten, dass er Bock hat. Man hört auch immer wieder, dass es im Torwartteam einfach da super passt. Dass eben Urbich ein super Stellvertreter ist, dass die sich gut verstehen. Das war ja auch nicht immer so in den Konstellationen vorher. Mit Sven Ulreich ist es, passt es auch super. Der dann vielleicht auch nochmal ein Jahr dranhängt. Und in diesem ganzen Team hört man einfach immer nur, dass die sich alle sehr, sehr gut verstehen. Und dass eben auch dieses Teilmodell, also der eine spielt die einen Spiele, der andere die anderen, dass das eben sehr gut klappt. Also von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass das dann auch noch ein Jahr weiter so geht. Und ich glaube, auch für Jonas Urbich wäre es gut, dass man eben nicht ihn sofort ins kalte Wasser schmeißt, sondern dass er noch so ein Jahr Onboarding oder wie auch immer man das nennt, bekommt und von Manuel Neuer lernen kann.
Was mich überrascht hat, ist, dass Sportvorstand Max Eber gestern sagte, man habe Manuel Neuer noch gar kein Angebot gemacht.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Gespräche jetzt noch nicht so weit sind. Das hat Manuel Neuer auch zuletzt betont, dass man sich da noch nicht so richtig zusammengesetzt hat. Aber das Angebot wird kommen. Also der Verein, dem Verein wäre es, glaube ich, auch ganz recht, dieses Modell zu machen. Frage ist dann vielleicht noch, unter welchen finanziellen Voraussetzungen man das macht. Wie viel man ihm dann für so eine halbe Stelle quasi, eine Halbtagsstelle dann noch...
noch Teilzeit im Bayern-Tor, das ist ja schon großartig. Ja,
ja, also ich gehe mal davon aus, dass das Gehalt dann ein bisschen runtergehen wird. Aber eigentlich ist das, glaube ich, auch für den Verein eine Konstellation, die man sich sehr gut vorstellen kann. Ja.
Warum versteht sich der Manuel Neuer so gut mit Jonas Urbich und so schlecht mit Alex Nübel?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, die wir uns natürlich auch sehr oft gestellt haben. Ich glaube einfach, dass was Jonas Urbich da besser macht, als Nübel damals gemacht hat, ich glaube, Nübel ist jetzt auch ein bisschen reifer geworden, dass er halt eine andere Art von Ehrgeiz hat. Ich glaube, Nübel hat sich damals sofort, als er kam, so ein bisschen in diese, ich bin jetzt der Konkurrent von Manuel Neuer Situation begeben. Und das kam eben vielleicht nicht so gut an. Und ich glaube, bei Jonas Urbich war es von Anfang an so, dass er eher gesagt hat, ich will von dem lernen und ich will dem nichts wegnehmen. Und das war, glaube ich, das, was Manuel Neuer dann deutlich mehr schätzt. Ich glaube, bei Nübel hat er damals gesagt, oh, jetzt wird mir hier einer vorgesetzt, der vielleicht sogar irgendwie im Vertrag irgendwelche Spiele stehen hat. Da gab es ja auch mal Diskussionen drum. Das fand er, glaube ich, nicht so gut. Und das war natürlich auch ein anderer Zeitpunkt. Damals war er was wie 35 und hat sich natürlich noch überhaupt nicht in der Situation gesehen, dass er irgendwann in den nächsten Jahren aufhört und dass da jetzt einer kommt, der ihm wirklich da die Nummer 1 streitig machen will. Jetzt ist das ein bisschen anders auch durchs Alter. Ich glaube, er weiß, dass jetzt das Ende irgendwann kommt. Und von daher kann er das auch, glaube ich, deutlich besser diese Spiele abgeben und sehe, dass da jetzt eben eine neue Nummer 1 irgendwann heranwächst, als es damals bei Nübel so war.
Also jetzt in seinem Vorruhestand erlebt er ja bärenstarke Bayern. Da ist ja nicht nur der Bundesliga-Rekord mit aktuell 105 Toren und da können ja noch welche dazukommen, sondern auch endlich wieder mal der souveräne Einzug in das Halbfinale. Das bestätigt ja auch Vincent Kompany mit seiner Spielweise, dass die auch erfolgreich sein kann, nicht nur schön, sondern auch erfolgreich. Wenn die Bayern so gut spielen auf diesem Höhepunkt, was muss sich noch ändern, damit man jetzt auch gegen Paris Saint-Germain bestehen kann? Man wird ja nicht immer 4 Tore schießen, um die Schnitzer hinten in der Abwehr dann auszugleichen, weil das tut ja schon weh, weil insgesamt hat man ja 4 Gegentore in 2 Spielen bekommen. Heißt, man muss ja dann schon 5 Tore schießen, um weiterzukommen. Das wird man sich gegen PSG so nicht leisten können.
Ja, also gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, als erstes braucht man ohnehin 2 absolute Top-Tage, weil da ist wirklich der Spruch, die Tagesform entscheidet, glaube ich, dann auf jeden Fall gegeben. Und man muss vielleicht überlegen, ob man das Spiel ein bisschen anpasst, ob man einen Tick defensiver spielt. Aber ich weiß eben auch nicht, wenn man das macht. Ich bin ja eben kein großer Fan davon, so Pep Guardiola-mäßig, dass man dann plötzlich in großen Spielen, wenn es ins Halbfinale oder Finale geht, anfängt, irgendwas groß zu ändern. Und am Ende macht das natürlich auch die Bayern stark, dass sie offensiv spielen, dass sie den Ball haben wollen, dass sie hoch pressen. dass sich vorne die Situation kreieren und dadurch bist du halt manchmal konteranfällig. Ich glaube, man muss es minimal anpassen. Man muss natürlich irgendwie gucken, dass man gerade die schnellen Leute da vorne, Barcola, Dembélé, irgendwie in den Griff bekommt. Aber ich weiß nicht, ob es schlau ist, jetzt sei mal, einen Bus zu parken hinten und sich einzubauen. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren. Das ist nicht Bayern, das könnt ihr nicht. Von daher glaube ich eher, dass es darauf hinauslaufen wird, dass man dann doch vielleicht ähnlich wie gegen Real das Heil in der Offensive sucht und dann einfach versucht, ein Tor mehr zu schießen.
Ja, also das war tatsächlich auch die größte Erkenntnis, dass Vincent Kompany nicht den Guardiola-Fehler wiederholt und dann das Überding in irgendeiner plant und damit die ganze Mannschaft durcheinander bringt, sondern man ist seiner Linie treu geblieben. Ja, Musiala musste von der Bank kommen, weil er auch offenbar ja noch nicht für die erste Elf dann so in einem Zustand war, dass man das riskieren wollte. Nun sagen die Spanier, also in dem Fall Real Madrid, der Schlüsselmoment des Spiels war die gelb-rote Karte. Und das war relativ zum Schluss. Danach, kippte wahrscheinlich tatsächlich die Balance irgendwie im Real Madrid. Wie siehst du das? War das der Schlüsselmoment oder war das ein verdienter Einzug ins Halbfinale, wenn man beide Spiele betrachtet?
Nein, das hat vielleicht am Ende noch eine kleine Rolle gespielt. Für mich war das nicht der Schlüsselmoment. Also wie gesagt, selbst ohne die beiden späten Tore wäre es erstmal in die Verlängerung gegangen. Und auch da hätte ich Bayern auf jeden Fall vorne gesehen. Also für mich war es über beide Spiele absolut verdient, jetzt unabhängig von der gelb-roten Karte. Also man weiß es ja, wie gesagt, man weiß es gegen Real, da kann immer was passieren hinten und natürlich hätte das auch nochmal kippen können, aber insgesamt gesehen fand ich, war das trotzdem recht souverän von Bayern.
Camavinga nimmt den Ball und rennt damit weg. Darf man sich das in dem Fall als Spieler in so einer Situation erlauben, wenn man weiß, man ist schon gelb vorbelastet? Und die andere Frage schließt sich an. Muss der Schiedsrichter nicht eigentlich in dem Moment vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben? Da wird ja auch in zwei Seiten diskutiert. Würdest du sagen, berechtigter Platzverweis, berechtigtes Gelb-Rot?
Ja, kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Schlau ist es definitiv nicht gewesen, das in so einer Situation zu machen. Ist vielleicht ein bisschen hart gewesen, aber er muss es halt einfach nicht machen in der Situation. Da muss man halt auch irgendwie die Nerven bewahren und das dann eben nicht machen.
Also ich finde, da will ich mich mal kurz einschalten, Malte. Ich finde diese gelbe Karte total ehrlich, weil er hat eben nicht taktisch entschieden, der Schiedsrichter, sondern hat gesagt, es gibt eine Situation, die ist gelbwürdig, also zeige ich gelb. Und danach hat er erst bemerkt, dass es die zweite gelbe war. Also war es eine ehrliche gelbe Karte. Hätte er sie nicht gegeben, weil er wusste, gelb-rot ist die Folge, genau dann hätte der Regelverstoß ja bestanden, weil er dann aus taktischen Gründen eine gelbe Karte nicht gegeben hätte. Insofern finde ich das jetzt nur konsequent, dass man separat ein Vergehen, in dem Fall Zeitspiel oder Ball mitschleppen oder was auch immer, dass man das mit gelb ahndet. Ja? Diese Forderung auch von Sami Khedira hat mich fast enttäuscht, dass er möchte, dass die Regel gebrochen wird, damit das Spiel 11-11 auf dem Platz dann endet. Nein, eben nicht, sondern separat diese Situation betrachtet. So hat es ja auch Max Ebel dann gesagt. Und wenn die so blöd sind, werden sie halt bestraft. So einfach ist das. Ne? Da brauchen die aber nicht auf den Schiedsrichter die ganze Sache dann zu schieben. Oder, Malte, wie siehst du das? Haben die Bayern nur Glück gehabt?
Nein, ich bin da auch völlig bei dir, weil es ist ein Regelverstoß. Was ich mich eben nur frage, muss ein Schiedsrichter auf dem Niveau das nicht sofort auf der Pfanne dann auch haben, weil man sah ja, dass er selber etwas überrascht war, dass er dann nochmal nachziehen musste und eben die zweite gelbe Karte dann auch nochmal rausholen musste. Das finde ich, das ist eigentlich der größere Fauxpas in dem Sinne, wobei insgesamt fand ich seine Leistung jetzt nicht so schlecht.
Wie siehst du das?
Also ich bin eigentlich auch kein Freund von vorschnellen roten Karten, weil das natürlich gerade in der heutigen Zeit mit dem sehr intensiven Spiel und viel Pressing kann das natürlich ein Spiel dramatisch verändern. Deswegen finde ich schon immer, man sollte sich gut überlegen mit roten Karten und vielleicht dann auch nochmal Videoschiri und so weiter gucken. Aber auf der anderen Seite, der Spieler weiß ja, dass er gelb hat, dann soll er einfach nicht so einen Blödsinn machen. Ne? Also
einer, der auch nicht
Schiri
wusste.
Ich könnte es auch wissen, aber der Spieler muss es wissen.
Der lustig war, ist, dass alle Bayern-Spieler wussten, dass es die zweite gelbe Karte ist und deswegen dann auch gelb-rot gefordert haben in der Situation. Was die Bayern aber nicht wussten, ist, dass ihr eigener Trainer gelb gefährdet ist. Er wird jetzt im Rückspiel fehlen, Vincent Kompany, weil er sich über eine Situation vor dem Gegentor so aufgeregt hat, dass das Foul nicht gepfiffen worden ist und deswegen das Tor dann durch Mbappé ermöglicht worden ist. Ist das eine Schwächung, wenn der Trainer beim Spiel in Paris nicht auf der Bank sitzt oder läuft die Maschine einfach ohne ihn weiter?
Es ist auf jeden Fall eine große Veränderung, weil er hat, glaube ich, schon Einfluss an der Seitenlinie. Er ist ja auch ein aktiver Trainer. Und man guckt da als Spieler, glaube ich, schon mal hin. Was macht der Trainer? Was sagt der Trainer? Und so weiter. Von daher ist es schon eine neue Situation, auf die man sich einstellen muss, glaube ich. Also kann schon sein, dass das durchaus das Spiel beeinflusst, ja. Bin vor allem gespannt, wer dann am Ende an der Seitenlinie steht. Von den Co-Trainern, es gibt ja nicht ganz den ganz klaren einen 1A-Co-Trainer. Also von daher wird spannend, wer dann da die Geschehnisse übernimmt.
Das wollte ich gerade fragen. Wer wäre derjenige aus deiner Sicht, der da dann in Charge wäre?
Ja, also ich glaube, dass es wahrscheinlich auf Aaron Danks hinauslaufen würde, der ja auch schon so ein bisschen erster Trainer Erfahrung hat in England. Der war mal Interimstrainer und hat auch schon Mannschaften gecoacht. Also von daher, und der ist auch so ein bisschen vielleicht der am ehesten so der erste Assistent ist. Ich glaube, dass es auf ihn dann hinauslaufen wird. Ja.
Wobei er ja trotzdem dann wahrscheinlich mit Kompanie in irgendeiner Weise in Kontakt stehen wird. Da gibt es ja Mittel und Wege und das wird ja auch regelmäßig praktiziert.
Ja, davon gehe ich aus. Die Technik ist da ja mittlerweile weit vorne. Die haben ja auch alle möglichen iPads und Mikros und Headsets auf der Trainerbank. Also von daher wird es da sicherlich Anweisungen geben. Nur eben dieses reine Coaching an der Seitenlinie, das kann er halt nicht machen. Und wie gesagt, da ist ja Company schon jemand, der da recht aktiv ist. Es gibt ja auch Trainer, die sitzen eigentlich mehr oder weniger an der Seitenlinie und sagen nicht viel, aber er gehört da nicht zu. Also er ist ja schon jemand, der auch lautstark Anweisungen gibt, der auch mal einen Spieler an den Rand holt und ihm nochmal was sagt. Also von daher ist es schon eine Veränderung. Also muss man sich darauf einstellen, definitiv.
Dass es jetzt eben auch noch Probleme im Spiel der Bayern gab, bei allem Lob für dieses Weiterkommen und für das Erreichen des Halbfinals, ist das aus deiner Sicht eher positiv, dass sie eben noch nicht am Peak sind jetzt, sondern eben noch Entwicklungspotenzial haben, noch sehen, was sie verbessern können und dass sie eben noch nicht ausgereizt sind, was ja dann auch für den Gegner vielleicht ein bisschen die Ausrechenbarkeit etwas schwieriger macht.
Ja, also ich glaube, steigern können sie sich auf jeden Fall noch. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie sind schon in einer sehr guten Form, aber sie sind einfach nicht perfekt. Sie sind schlagbar. Das hat sich ja auch in Deutschland mal gezeigt, wenn sie dann nicht in aller absoluter Topform sind und sich mal hängen lassen, dann kann man Bayern auch schlagen. Aber sie werden natürlich gegen Paris, wird glaube ich keiner auch nur 1% weniger da sein. Die werden natürlich zu 120% da sein. Von daher glaube ich schon, dass sie ein gewichtiges Wörtchen da mitreden können, auch wenn PSG sicherlich eine der stärksten Mannschaften momentan der Welt ist.
Ja, also das wäre ja eine große Denksportaufgabe. Was kann der FC Augsburg, was Real Madrid nicht kann? Weil die Augsburger haben ja den Sieg in der Allianz Arena geschafft. Das ist eine große Aufgabe. Durch diesen Erfolg, diesen Einzug ins Halbfinale, ist natürlich große Freude und große Einigkeit beim FC Bayern. Trotzdem gibt es ja ein paar Sturmmanöver. Einer kam von außen, wo Oliver Kahn ja angedeutet hat, dass es vielleicht gar nicht so schlecht wäre oder zumindest eine Möglichkeit besteht, dass Musiala nicht zur WM fährt, weil er eine große Verletzungsserie hat und sich vielleicht ein bisschen auskurieren muss. Das ist ja auch Kapital des Vereins, dass so ein Spieler dann auch wieder richtig fit wird und nicht von Event zu Event hetzt. Da kann man sagen, es kommt von außen, weil Kahn ist schon lange weg. Aber es kommen auch Gerüchte auf, dass sich Eberl und Freund, der Sportdirektor, nicht ganz so grün sind. Was weißt du darüber?
Ja, die Gerüchte gibt es immer mal wieder. Also gerade Eberl steht ja auch immer mal wieder so ein bisschen in der Kritik, aber eigentlich, was man da so hört, arbeiten die schon ganz gut zusammen. Es ist natürlich eine spezielle Konstellation mit in Anführungszeichen zwei Sportdirektoren, die ja am Ende einen ähnlichen Job machen. Und Eberl wird intern ja manchmal so ein bisschen vorgeworfen, er wäre so eher so der Alleingänger und mag das nicht so gerne, sich bei allem abzusprechen, sich immer noch das Okay von Bossen, Aufsichtsrat, Hoeneß und Co. zu holen, sondern würde lieber so sein eigenes Ding durchziehen. Das ist vielleicht auch so, da ist sicherlich was dran, aber da muss man sich dann bei Bayern eben auch dran gewöhnen, dass das ein großer Club ist, wo eben die Bosse eben auch keine Finanzmenschen sind, sondern Fußballmenschen und die wollen halt dann manchmal mitreden. Gerade bei Uli Hoeneß wissen wir natürlich, dass er am liebsten bei jeder Entscheidung mitsprechen würde. Aber ich glaube, das ist jetzt kein Knirschen, was irgendwie sich so ausweitet, dass das jetzt irgendwie gefährdend ist. Wir wissen natürlich alle, dass bei Eberl auch noch keine Vertragsverlängerung da ist. Das heißt, man zögert da auch ein bisschen, man überlegt natürlich, gerade wegen den genannten Sachen, dass es eben so ein paar Sachen gibt, seine Alleingänge und so weiter. Und ihm wird ja auch manchmal auch ein bisschen vorgeworfen, dass er, sag ich mal, jetzt nicht der ist, der den großen Sparfuchs macht, sondern vielleicht dann lieber bei Verträgen eher nochmal eine Million zu viel drauflegt. Heißt es zumindest. Das sind so Sachen, die ihm vielleicht vorgeworfen werden, aber wenn man am Ende jetzt sieht, die Mannschaft, die er hingestellt hat, auch die Spieler, die er geholt hat, ich denke da nur an Luis Diaz, wo es ja auch viel Kritik gab am Anfang, das hat alles top funktioniert. Und ich glaube auch dieser kleine Kader, der am Anfang Bayern ja ein bisschen vorgehalten wurde, dass das ein Problem geben könnte, hätte auch Probleme geben können, war auch manchmal ja Probleme, aber am Ende hat das super funktioniert und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass da so eine Einheit entstanden ist. Ne? Und dass man sich zum Beispiel jetzt auch auf die Brust heften kann, dass man wirklich viele Talente eingebaut hat. Ich denke da an Lennart Kahl, das hättest du halt nicht gehabt, wenn du noch zwei weitere Offensivstars geholt hättest. Also von daher hat das bisher alles ganz gut funktioniert.
Also das will ich dann auch mal sagen, da hat er einfach gute Sachen gemacht. Vincent Kompany, ja, ein bisschen Glück dabei, dass ausgerechnet er geholt worden ist, aber im Nachhinein ein Glücksfall als Trainer. Luis Diaz, definitiv besser als Leroy Sané, was der da 5 Jahre lang fabriziert hat. Da hat ihm Luis Diaz ja vorgemacht, wie man diese Position richtig interpretiert. Und mit Jonathan Tah, da hat man ja ein Jahr warten müssen, endlich einen Abwehrchef, der diesen Namen dann auch verdient, der auch Stabilität im Spiel von Upamecano reingebracht hat. Jetzt wird es ein paar Personalien geben, es gehen welche weg. Kim ist ja als Abwehrspieler in Frage gestellt, Goretzka ist schon klar, dass er geht. Was sind so die großen Personalien, die noch anstehen und vor allem, wer kommt?
Gute Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es vielleicht gar nicht so viele spektakuläre Transfers gibt. Man hat sich ja so ein bisschen intern darauf geeinigt, dass man jetzt nicht jedes Mal 5 neue 20 bis 40 Millionen Spieler holt, sondern dann lieber vielleicht mal ein Jahr nichts und dafür im nächsten Jahr vielleicht wieder den Harry Kane holt. Also das wird durchaus spannend. In der Abwehr, wie du es richtig gesagt hast, kann was passieren. Kim glaube ich auch, dass das ein Verkaufskandidat ist und dann müsste man sicherlich noch einen guten gestandenen Innenverteidiger holen, vielleicht einen talentierten Jungen, wenn das möglich ist. Ja, aber ansonsten ist eigentlich die Mannschaft aus meiner Sicht relativ gut aufgestellt. Ich glaube, auf der Sechserposition Goretzka wird man wahrscheinlich nichts Großes machen. Da will man erstmal, da hat man 2, 3 Talente, die da gut rein wachsen können. Den Aseko zum Beispiel von Hannover, den will man sich auf jeden Fall angucken. Und man ist da ja auch ohnehin gut aufgestellt. Tom Bischoff ist ja eigentlich auch für die Zentrale geholt worden, spielt jetzt ja meistens links. Der soll da reinwachsen. Ja. Vorne ist natürlich immer die spannendste Frage, was passiert. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch irgendjemand kommt, zumal Nicolas Jackson wahrscheinlich, oder das heißt wahrscheinlich, da würde ich jetzt mal sogar auf 100% gehen, dass der nicht bleibt, dass diese Kaufoption nicht gezogen wird. Das war vielleicht auch der einzige größere Flop diese Saison, Nicolas Jackson, diese Leihe für über 15 Millionen. Das ist nicht ganz aufgegangen, muss man sagen, aber ja, also vorne könnte sicherlich auch noch was passieren. Ja.
Was passiert mit Olise?
Na, der bleibt.
Ja, ist das sicher? Oder wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, hier sind 200 Millionen, Freunde, super WM gespielt, wir tun alles für den.
Naja, Uli Hoeneß hat es ja relativ klar gesagt, selbst 200 Millionen reichen nicht. Und da muss erstmal jemand kommen mit 200 Millionen. Ich glaube, dass tatsächlich Bayern weiß, dass der ein extremer Unterschiedsspieler ist. Also der hat ja wirklich, also wenn man sich allein die Zahlen anguckt mit seinen Toren und Vorlagen, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und du hast ja eben schon den Vergleich mit Leroy Sané. Was mich an dem wirklich imponiert, ist, dass er von 10 Spielen hat er vielleicht mal eins, was nicht so gut ist. Aber es, selbst dann ist es noch nicht mal schlecht. Also diese,
und bei Sané ist es genau umgekehrt, ne?
Manchmal leider ein bisschen umgekehrt, genau, ja. Also diese Konstanz, die er hat auf dem Niveau, ist einfach Wahnsinn. Also der ist einfach immer im Spiel drin und selbst an einem schlechten Tag spielt er noch gut mit, sozusagen. Ne? Also und ist wirklich an so vielen Toren beteiligt, das ist tatsächlich Wahnsinn. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Engländer ihn alle unbedingt haben wollen und sehr scharf drauf sind. Das ist natürlich ein Spieler, den man haben will, aber A, muss man erstmal das Geld haben und B, glaube ich nicht, dass Bayern das zulassen wird.
Die Bayern können am Wochenende ihre 800. deutsche Meisterschaft feiern. Wie ist das als Bayern-Reporter? Feiert man da mit oder bist du dann eher, sag mal, zur Kenntnisnahme mit dabei?
Wir hatten lustigerweise bei uns auch schon den Gag, weil jetzt ja gerade die Meisterschale neu gemacht wurde, ob dann schon direkt 30 Mal FC Bayern wieder draufgeschrieben wird. Nein, mitfeiern in dem Sinne nicht. Wir berichten natürlich drüber. Wir gucken natürlich auch immer, dass wir so nah wie möglich dran sind und gucken, was passiert. Aber es ist natürlich, muss man ganz klar sagen, anders, als wenn man als Reporter jetzt Schalke-Reporter ist und die werden das erste Mal nach 50 Jahren Meister, dann ist es, glaube ich, eine komplett andere Nummer als jetzt bei Bayern. Bei Bayern ist das halt so ein bisschen schulterzuckend. Ja, wo feiern sie diesmal? Okay, bei dem Italiener, alles klar. Man merkt es bei den Spielern ja auch. Das ist eigentlich auch das, was mich ehrlich gesagt manchmal an der Bundesliga ein bisschen stört, diese Einseitigkeit. Ich merke das bei den Spielern, ich merke das auch bei Bayern-Fans in meinem Umkreis, dass alle das so zur Kenntnis nehmen und sagen, ah ja, jetzt sind wir wieder Meister. Letztes Jahr gab es ja diese Sofa-Meisterschaft, die sie dann spontan im Käfer gefeiert haben. Und wir waren natürlich auch da vor Ort. Und am Ende waren da, glaube ich, weiß nicht, vielleicht 20, 30 Fans, die da mal vorbeigeguckt sind. Wenn ich mir das vorstelle in Dortmund, die würden irgendwie Sofa-Meister werden und da würde bekannt werden, die Mannschaft feiert in dem und dem Laden. Da bin ich mir sicher, da würden 5000 Leute davor stehen mit Bengalos. Bei Bayern ist das halt nicht so.
Siehst du, Malte, das ist der Unterschied. Der Heiko ist so verwöhnt von den Meisterschaften des FC Bayern, der geht nur aus dem Sattel, wenn man mal in der Champions League was holt. Das passiert ja auch nicht selten. Ja.
Das muss ich sagen, als Sympathisant, weißt du ja, geht es mir ähnlich. Gestern war wieder so ein Spiel, wo ich mal was gemerkt habe.
Wo man ehrlich gesagt auch die Stimmung im Stadion gemerkt hat. Ja, also ja. Ich war in meinem Leben oft genug in der Allianz Arena und man geht dort wie zu einer Oper, entsprechend emotional, ganz selten nur in der Bundesliga. Ich kann mich mal an ein Heimspiel in Gladbach erinnern, als der Jan Sommer da 1000 Dinger gefangen hat. Jetzt in der Champions League war auch wunderbare Stimmung, das hat viel Spaß gemacht, das kam im Fernsehen auch ganz gut rüber. Insofern, auch der FC Bayern kennt ein paar Freuden und wir kennen die Schadenfreude über Real Madrid, das ist ja auch schon mal was wert. Heiko, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für deine Einblicke beim FC Bayern.
Gerne, gerne, hat Spaß gemacht.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.